Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf und in Thailand festgesetzt Kiara Chosainpur. Kiara, mein Lieber, ich grüße dich. Wie geht's dir aktuell als Gestrandeter?
Grüß dich, Philipp, und Grüße an alle Podcast-Zuhörer. Ja, ich sitze aktuell in Thailand fest. Ich habe jetzt seit 3 Tagen versucht abzureisen, aber meine Flüge wurden gecancelt. Die ein oder anderen haben es ja mitbekommen. In Dubai gab es Überschwemmungen. Da gab es einen Regenfall, der seit Aufzeichnungsbeginn der Existenz des Landes so in dem Ausmaß noch nie passiert ist und doppelt so hoch lag wie das, was normalerweise in einem Jahr passiert. Das heißt, an einem Tag doppelt so viel wie das, was durchschnittlich in einem gesamten Jahr passiert. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eine Situation, die ist für so ein junges Land vor allem, was nicht darauf ausgelegt ist, dass so viel Regen passiert in der Wüste. Natürlich außerordentlich. Und Dubai, der Flughafen, ist ja Anker und Wendepunkt für viele Ziele hier in Asien. Das heißt, alle Emirates-Flugzeuge landen einmal zwischen in Dubai und fliegen dann weiter. Das heißt, es gibt viele Leute, die dort zwischenlanden, die dort jetzt festsitzen. Die Flüge werden natürlich erst priorisiert. Und da hatte ich jetzt das Pech, zweimal einen Flug erwischt zu haben, der jetzt gecancelt wurde. Und dementsprechend meinen Aufenthalt um 2 Tage verlängern musste.
Ja, also da haben wahrscheinlich viele Leute die Bilder gesehen. Das ist schon extrem. Was ich aber gesehen habe, fand ich auch richtig cool. So das, was ich mitnehmen konnte, die Grundstimmung, wie die Leute das angegangen sind. Ja? Also die mit ihren Mitteln halt, wie sie versucht haben, das Wasser aus den Gebäuden, da hat es ja in die Gebäude reingeregnet. Alles durchgekommen. Also wirklich, ich habe da Szenen gesehen, unglaublich. Das wird auch noch nachhaltig zu Problemen führen, weil wahrscheinlich Mosch, also quasi Schimmel entstehen kann und so weiter. Also sehr interessant. Da haben sie sich wahrscheinlich beim Cloud Seeding übernommen. Dubai ist ja ganz offiziell, gibt ja zu, das ist ja auch keine Verschwörung, betreibt Cloud Seeding und damit bewusste Wettermanipulation, um Regen herbeizuführen, weil es ja sonst einfach in der Wüste sehr selten regnen würde. Und jetzt hat es dieses Mal ganz, ganz, ganz massiv geregnet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange du noch hier aus Thailand weiterfunken wirst.
Hoffentlich nicht allzu lange. Hoffentlich komme ich schnell wieder zurück.
Alright, also lass uns mal mit einem Thema beginnen, das die deutsche Medienlandschaft jetzt seit einiger Zeit ganz massiv beschäftigt. Wie ich meine, und da bin ich nicht allein, ich sprach gestern mit einem Polizist, der seit 30 Jahren im Dienst ist, der war genauso überrascht wie ich über die Art und Weise, dass plötzlich Dinge angesprochen werden und in einer Art und Weise diskutiert werden, rauf und runter durch die Medienlandschaft, übrigens die gleichen Blätter teilweise, die uns dafür kritisiert haben, dass wir dieses Thema schon öfters zu unserem Thema gemacht haben. Kriminalitätsstatistik in Deutschland, auch Ausländerkriminalität in Deutschland. Wir da als ja rechtspopulistisch und AfD-Parolen. Und jetzt kommen sie selber alle mit den gleichen Parolen, teilweise noch viel drastischer, als wir sie getroffen haben. Und es ist überraschend, wie wenn es da ein Kommando gab. Ihr dürft jetzt übrigens alle den AfD-Jargon anwenden und darüber in aller Heftigkeit sprechen. Das ist schon so, wie ich finde, schon krass, was da abgeht. Kian, ich habe es dir ja gezeigt. Wir können hier mal ein paar Sachen vorlesen. Beispielsweise hier, ich gebe mal ein paar Schmankerl raus. Die Welt schreibt, warum es einigen Politikern so schwer fällt, die Wahrheit zu sagen beim Thema Ausländerkriminalität. Es fällt ihnen also schwer, die Wahrheit zu sagen. Das heißt dann wohl auch, die Lüge, die geht leicht von der Lippe. Aber wenn es um die Wahrheit geht, dann haben sie da so ihre Probleme damit. Wir lesen mal den ersten Absatz. Sobald es um das Thema der steigenden Gewalt von Migranten geht, drucksen erwachsene Menschen herum, als hätten sie das Sprechen verlernt. Wer verstehen will, wie es anders gehen kann, sollte einen französischen Philosophen lesen. Interessant. Machen wir weiter hier. Die Bild-Zeitung titelt Polizei fassungslos, ARD vertuscht Problem mit kriminellen Ausländern. Wie kommen die denn darauf? dass das ARD sowas vertuschen würde. Lesen wir mal hier ganz am Anfang. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik PKS, die letzten Tage rausgekommen sind, sprechen eine deutliche Sprache. Die Ausländerkriminalität explodiert. Doch das ARD-Format Monitor warnt vor den offiziellen Zahlen und leugnet die Gültigkeit der Statistik. Sind das jetzt also Kriminalitätsleugner hier bei uns? Vielleicht ein neuer Begriff, der hier gefasst werden muss. Lesen wir weiter. Merkur.de. Ausländerkriminalität wächst. Nehmt die Sorgen der Bürger endlich ernst. Soll das heißen, man hat die Sorgen der Bürger bisher nicht ernst genommen? Können gerade so weitermachen. Welt. Die drolligen Politikererklärungen für den Anstieg der Ausländerkriminalität auf diese Erklärungen, die sogenannten Ursachen, die da benannt worden sind, gehen wir gerne nachher mal ein. Wenn ich hier wirklich wissen will, was Sache ist, dann gehe ich eigentlich raus aus der deutschen Medienlandschaft und hole mir etwas, das neutraler und ausgewogener ist. Und da müssen wir eben in die Schweiz gehen, das Land mit der letzten echten Demokratie auf diesem Planeten. Und da schreibt die NZZ, also die Neue Zürcher Zeitung, Zuwanderer treiben in Deutschland die Kriminalität und endlich spricht die Politik darüber. Impliziert natürlich auch, dass die Politik ganz bewusst bisher nicht darüber gesprochen hat und dieses Problem verleugnet hat, dieses Problem, das wir angesprochen haben, wofür wir angegriffen wurden. Jetzt können sie uns eigentlich nicht mehr angreifen, weil jetzt sprechen sie alle darüber. Kian, tut dich das irgendwie überraschen, dass jetzt plötzlich, ich meine, du betrachtest das ja auch vom Ausland aus, dass jetzt plötzlich hier so ein Wahnsinns-Medienecho ist?
Also ich muss erstmal sagen, du hast das Kind noch nicht ganz beim Namen genannt. Es sind neue Statistiken rausgekommen vom BKA in Sachen Straftaten in Deutschland und die sind wieder angestiegen im letzten Jahr 2023 auf ein Niveau, wo sie zuletzt drüber 2016 standen. Das heißt hier 9 Jahre zuvor. Und gleichzeitig ist der Anteil der Ausländer, der ausländischen Strafverdächtigen, auch angestiegen, auch auf ein Niveau, was zuletzt 2016 gab, aber sogar noch höher. Die Statistik, die ich jetzt hier sehe, zeigt mir von Statista auch mal hier eingeblendet 41,1%. Das scheint ein All-Time-High zu sein in Sachen prozentualer Anteil der ausländischen Strafverdächtigen. Und das ging so auch massivst durch die Medien. Und das Interessante ist, wie du gerade schon gesagt hast, als ich beispielsweise meinen persönlichen Erfahrungsbericht damals abgegeben habe, wie es sich für mich als jemand mit Migrationshintergrund in der Stuttgarter Innenstadt angefühlt hat, da haben einige Pressepersonen mich als rechts bezeichnet. Und jetzt spiegelt sich so etwas in der Statistik wieder und wird breit gefächert diskutiert.
Der rechtspopulistische Perser. Ja, genau, so ist es. Und jetzt, ich hatte das gestern mit diesem Polizisten, da werde ich auf meinem Kanal ein Interview dazu bringen, habe ihn gesagt, sagen Sie mal, sind Sie irgendwie überrascht? Die tun hier alle so überrascht. Was ist hier überraschend, bitte? Und dann sagte der überrascht, in den 80er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatten wir schon durch damals eben ja schon hohe Migration, nicht vergleichbar wie heute, massive Probleme. Und er sagte, das ist damals zwar noch Kinkerlitzchen dagegen gewesen, gegen das, was es heute ist, die Brutalität, dieses schnelle, sofortige Eskalation, dass sofort Messer gezogen werden und solche Geschichten, das gab es damals noch nicht so häufig wie heute. Und dass es so junge Straftäter sind, auch darüber kommen wir später zu sprechen. Das ist ja das Traurige an den Schulen, wie oft wir hören, dass ein 14-Jähriger einen 15-Jährigen absticht. Das gab es früher so nicht. Und das ist eben jetzt, es ist auch nicht jetzt, ja, es steigt seit Jahren, aber jetzt wird aktuell gerade darüber wieder gesprochen. Wir wollen dieses ganze Thema mal angehen. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Was war der Stein, der das ins Rollen gebracht hat? Am 9. April, nicht lange her, wurde auf einer Pressekonferenz die bundesweite polizeiliche Kriminalstatistik, das ist die sogenannte PKS, für das Vorjahr 2023 durch unsere geliebte Innenministerin Nancy Faeser vorgestellt. Mit den folgenden Worten begann Faeser die Vorstellung. Zitat, Deutschland ist weiterhin eines der sichersten Länder der Welt. Wir sind ein starker Rechtsstaat mit einer hervorragenden Polizei im Bund und in allen 16 Bundesländern. Ich möchte das am Anfang betonen. Blenden wir das doch mal kurz ein, damit ihr es selbst alle hören könnt.
Und wir stellen Ihnen heute, wie Sie wissen, die Kriminalitätsstatistik 2023 vor. Deutschland ist weiterhin eins der sichersten Länder der Welt. Wir sind ein starker Rechtsstaat mit einer hervorragenden Polizei im Bund und in allen 16 Bundesländern. Ich möchte das am Anfang betonen.
So, im Anschluss sagte sie dann, gleichzeitig gibt es aber eine Entwicklung, die wir deutlich benennen müssen. Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Blenden wir auch mal kurz ein.
Gleichzeitig gibt es aber Entwicklungen, die wir deutlich benennen müssen. Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität.
So, das sollten jetzt eigentlich für, wie ich meine, absolut niemand irgendwie etwas Überraschendes sein, denn diese Thematiken haben wir in immer gesteigerten und noch gesteigerten Ausmaß seit Jahren. Immer mal wieder wird darüber gesprochen, dann werden die, die darüber sprechen, wieder diffamiert. Jetzt wird wieder darüber gesprochen. Ich frage mich, und das ist auch so eine Hauptfrage, und ich weiß gar nicht, ob wir abschließend zu einer Antwort kommen, möchte ich auch gleich sagen, warum das jetzt aktuell so ist. Was ist der Hintergrund, damit man jetzt gerade Ross und Reiter benennt und vorher einfach grundsätzlich nur wegschaut? Ja? Immer wegschauen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gehen wir aber mal in die Statistik selber rein. Die Fallzahlen stiegen zum Vorjahr um 5,5% an. Es gab insgesamt über 5,94 Millionen Fälle in 2023. Zitat, die Gewaltkriminalität ohne Diebstähle erreichte mit 215.000 Fällen den Höchststand seit 15 Jahren. Im besten Deutschland aller Zeiten. 34,4% der Tatverdächtigen waren Ausländer. Das ist ein Anstieg um 13,5%. Besonders starker Anstieg der Tatverdächtigen Kinder. Kinder, und das ist 12% ist da der Anstieg. Jugendliche 9,5%, jeweils dann zum Vorjahr. Kinder insgesamt 104.233. Kinder, das ist das Brutale, ja. Dass nicht mal mehr unsere Kinder davor gefeit sind, dass sie ja Opfer von schwersten Gewalttaten werden, weil andere Kinder wiederum diese Gewalttaten begehen. Jugendliche 207.000, Anstieg der tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren zu 2019, ganze 43%. Jetzt muss man dazu immer sagen, Kian, Zahlen haben sowas Nüchternes, sowas Emotionsloses, was ja zum einen ein Vorteil ist, ja, wir wollen es nicht emotional, aber wenn man bedenkt, was dahinter für Traumata und Leid steckt, dass dort echte Menschen, echte Verbrechen stecken, dann ist das schon eine unglaubliche Anstiegszahl von 43%, wobei ich sage, das ist nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr. Ja. Selbst eine Statistik, die hier schon dramatisch aussieht, sodass sie durch die Politik und die Medien nicht mehr geleugnet werden kann, ist noch viel, viel höher, wenn man die Dunkelziffer noch wüsste. Die weiß man nicht.
Genau das muss man hier vielleicht mal kurz festhalten, denn die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, ist laut der BKA-Seite selber eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das bedeutet, sie enthält nur die endbearbeiteten Straftaten. Das heißt, die Fälle finden erst Eingang in die Statistik, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind und die Akte an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurde. Das heißt eben, dieses sogenannte Hellfeld, so bezeichnet es das BKA, das Dunkelfeld, die Dunkelziffer, die kann man und erkennt man hier nicht. Und das sind nur die Straftaten, die eben gemeldet und bearbeitet wurden.
Vielleicht wollen wir mal hier was grundsätzlich Positives sagen. Positiv grundsätzlich ist einmal, dass man hier nicht mehr leugnet, ja, leugnen von Seiten der Politik und der Medien, dass man es hier klar anspricht und benennt. Das macht es nicht ungeschehen und das verändert auch noch nichts. Aber man fängt mal an, das Thema nicht mehr als blinden Fleck, den man nicht sieht, zu behandeln. Das ist schon mal ein positiver Punkt und das möchte ich hier klar hervorheben. Lars Harm, Politiker des Schleswig-Holsteinischen Landtages, sagt in Bezug auf die Fälle in Schleswig-Holstein, Zitat, jeder 10. Tatverdächtige im Jahr 2023 war minderjährig. Jeder 10., jeder 20. gar noch ein Kind, also unter 14 Jahren. Das heißt, hier wachsen auch, um das mal ganz klar zu benennen, hier wachsen Kinder und jugendliche Verbrecher heran, die ihre Karriere, ihre Verbrechenskarriere schon in jüngsten Jahren starten. dadurch unsere Milde des Gesetzes erfahren, wahrscheinlich noch bestärkt werden dadurch, immer weiterzumachen, weil sie eben merken, dass man hier sehr viel machen kann, bevor was passiert, außer du hinterziehst Steuern. Und das tut natürlich auch eine Gesellschaft und einen Gesellschaftsteil hervorbringen, der ganz schwierig ist, irgendwann mal wieder nicht nur integriert zu werden, ich sag mal in unsere deutsche Gesellschaft, sondern auch in eine nicht kriminelle Gesellschaft. Ja, der BKA schreibt, der Anstieg der Tatverdächtigen bei Delikten der Gewaltkriminalität ist besonders stark ausgeprägt bei nicht-deutschen Kindern und Jugendlichen. Wenn wir uns einfach mal nur die Fälle der letzten Wochen und mal da ganz kurz, das ist ein Mini-Teil, den wir jetzt hier vorlesen. Ja? Wer hier denkt irgendwie, das wären jetzt die extremsten Fälle, einfach mal 5 Minuten Research machen, was in den letzten 3-4 Wochen alles so passiert ist. Schauen wir uns einfach mal hier an. Beispielsweise Syrer mit niederländischem Pass sticht im Supermarkt auf ein 4-jähriges Kind ein. Ein Deutsch-Türke sticht Mann in Hessen nieder. Oder hier, der Sudanese attackiert Zugfahrgast mit Messer. Ja, das sind ja auch die unschönen, sich sehr häufig wiederholenden Dinge in der Deutschen Bahn. Nicht mehr nur, dass sie meistens zu spät kommt, Züge ausfallen, sondern dass sie auch zunehmend unsicherer wird, ja, weil dort Menschen mit befördert werden, die ja eben nicht nur von Punkt A zu Punkt B gelangen wollen, sondern dabei eben oftmals auch schwerste Gewaltverbrechen begehen, was das Gesamtsicherheitsgefühl in Deutschland weiter schwächt. Ja. Und damit übrigens, ja, dieses heiße Thema, den Rechten in die Karte spielen, genau das tut es. Wenn also unsere Politik hier offensichtlich kein Interesse hat, irgendwas zu ändern, dann spielen sie den Rechten in die Karten. Das sind nicht die, die die Probleme benennen, sondern die, die nichts dagegen tun. Das sollte doch mal benannt werden. Der nichts tut, spielt ihnen in die Karten. Nicht der, der auf ein Problem hinweist. Ja, was sind die Ursachen, Kian? Du siehst es ja auch, das BKA, also das Bundeskriminalamt, hat 3 zentrale Ursachen für den Anstieg. Lest du das doch mal bitte vor und kommentier das gerne mal, wie du das interpretierst, was sie hier so benennen.
Genau, das BKA nennt auf der Seite 3 Hauptgründe oder 3 zentrale Faktoren für den Anstieg der Gesamtanzahl und auch für den Anstieg der Ausländerverstoße. Der erste Grund ist, erhöhte Mobilität bietet mehr Tatanlässe und Gelegenheiten. Während der Covid-19-Pandemie war die Mobilität stark eingeschränkt. Das heißt, die Menschen hielten sich generell mehr zu Hause und im nahen Umfeld auf. Mit dem Wegfall der letzten Corona-bedingten Einschränkungen im Frühjahr 2023 sind die Menschen wieder mehr unterwegs, tendenziell verstärkt im öffentlichen Raum. Dadurch ergeben sich mehr Tatgelegenheiten und Anlässe. Das ist der erste Punkt. Da muss man sagen, das klingt erstmal logisch, finde ich. Wenn man sich aber die Statistik anschaut, dann sieht man ja beispielsweise 2018, da gab es insgesamt 5,5 Millionen erfasste Straftaten insgesamt und da sind wir in einer halben Million deutlich drüber. Und das war auch vor Covid. Das heißt, mit Sicherheit ein Teilgrund, aber keine Erklärung für das Ausmaß dieses Anstiegs.
Ja, vor allem das, was hier, also entschuldige bitte mal, erhöhte Mobilität, was ist denn das für ein Grund? Also, weil Menschen in diesem Land, und somit geben sie ja zu, dass es ein Riesenpotenzial an Verbrechern gibt in diesem Land, weil die Verbrecher sich jetzt mehr bewegen können, sie also mobiler in der Gegend rumfahren, sich an mehreren Orten aufhalten, deswegen haben sie jetzt mehr Tatanlässe, also quasi, wenn ich ein Säufer bin und ich fahre jeden Tag in einer anderen Stadt, dann habe ich richtig jeden Tag einen neuen Anlass, mich vollzusaufen. So nach dem Motto hat jetzt ja der Verbrecher, der viel unterwegs ist, möglichst viele Anlässe, Verbrechen zu begehen. Also das ist für mich nicht verständlich, was das hier soll. Und dann wird als zweiter Grund wirtschaftliche und soziale Belastungen durch Inflation, Corona-Maßnahmen, letztere befeuerten vor allem Kinder- und Jugendkriminalität. Also, weil es mir wirtschaftlich schlecht geht, weil ich Ebbe im Geldbeutel habe, steigt die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass ich jemanden vergewaltige? Okay, man könnte jetzt ja sagen, dass der Diebstahl, wenn einer kein Geld mehr hat und er muss sich irgendwie wie man sich's vorstellt. Er braucht Geld, sonst überlebt er nicht, sonst kann er sich nichts zu essen kaufen und dann muss er sich halt stehlen. Das ist in meiner Logik jetzt irgendwie, okay, ja, verstehe ich, was ihr mir hier für eine Geschichte erzählen wollt. Soziale Belastungen kann ich nicht verstehen, weil der normale, gesunde Mensch, auch wenn der eine soziale Belastung hat, auch wenn es aktuell nicht so toll läuft in seinem Job, dann geht er nicht raus und begeht ein Gewaltverbrechen. Was ist denn das für eine Geschichte hier? Ja? Inflation und Corona-Maßnahmen.
Wobei, Philipp, da muss ich einmal kurz einhaken. Ich kann es schon nachvollziehen, weil das, was du jetzt zum Beispiel genannt hast, Vergewaltigung ist ja laut der Statistik nicht das, was irgendwie hier massiv angestiegen ist, sondern was teilweise massiv angestiegen ist, sind Ladendiebstähle. Insgesamt 23,6%, 81.000 Fälle. Ein Ladendiebstahl, den machst du natürlich, wenn du soziale und wirtschaftliche Belastungen hast. Und die sind durch Covid auf jeden Fall entstanden für viele Leute. Aber das ist nicht nur durch Covid, sondern eben auch viele Leute, die nach Deutschland kommen, die vielleicht einfach sozial und wirtschaftlich weiter unten angesiedelt sind. Das heißt, nicht Bildung in ihrem Land vorher hatten und auch dadurch keinen guten Job bekommen können.
Also Kian, lass uns das dann wirklich mal kurz durchgehen, weil ich sehe das schon, du sagst gerade, kein massiver Anstieg. Wir gehen mal direkt auf die Statistik ein. Besonders groß ist der Ausländeranteil bei Diebstahl. Taschendiebstahl 80,1% Anstieg. Wir erinnern noch, als ich gesagt habe, man muss nur mal in eine deutsche Fußgängerzone gehen und dann weiß man genau, was das Problem ist. Dafür bin ich auch angegriffen worden. Ja. 80% Anstieg Taschendiebstahl, Ladendiebstahl 47,6%, Wohnungseinbruchsdiebstahl 47,3%, immer Anstieg, auch Raubdelikte 45,7%, Straftaten gegen das Leben 41,6%, gefährliche und schwere Körperverletzung 40%. Und jetzt kommen wir zum Punkt, und bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Gewaltanwendung, also quasi Schändung, meist von Frauen, nicht nur, aber quasi, wenn ich sexuell eine Straftat gegen jemand anderen begehe, 37,1%. Das ist sehr, sehr hoch, Kian. Also ich würde sagen, ein 10% Anstieg ist schon sehr hoch, weil wir ja sowieso schon hohe Levels haben. Wir wissen ja, was abgeht. Es sind aber nicht 10, es sind nicht 20, es sind 37%. Deswegen, ich bleibe da dabei, diese Ausreden, die stinken bis hierher nach Bullshit. Was ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, sind die aktuellen Zahlen, die Innenminister Reul aus Nordrhein-Westfalen hier bekannt gegeben hat, und worüber er jetzt, ja, Innenminister Reul hat er jetzt hier schon sich auch sehr offen gezeigt in der Auslegung. Kommen wir mal zum dritten Punkt, der genannt wird als Ursache. Migration, insbesondere die Bedingungen der Flucht als solcher und der Lebensweise nach Ankunft hierzulande. Ich interpretiere das so, dass hier ausgesagt wird, dass die Bedingungen, die die Menschen hatten bei der Flucht, also dass sie vielleicht übers Meer kommen mussten oder über Schleuser in einem LKW unter schweren, menschenunwürdigen Bedingungen irgendwo hingekommen sind, dass das Ursachen für Verbrechen sind, die hier stattfinden. Also man ist nicht etwa dankbar dafür, dass man aufgenommen wird in einem Land, dass man sofort alimentiert wird, eine Wohnung gestellt bekommt, Geld bekommt. Dafür zeigt man sich nicht dankbar und sagt, ich möchte hier möglichst einen Mehrwert diesem Land tun, sondern das ist eine Ursache für die gestiegene Kriminalitätsrate. Und die Lebensweise nach Ankunft hierzulande, also dass sie, ich weiß nicht, die Wohnung nicht so schön ist oder ihnen nicht so gefällt. Also was ist damit gemeint mit der Lebensweise? Inwiefern steigert das die Kriminalität?
Okay, du hast jetzt die Zahlen aus NRW vorgelesen, die wirken auf jeden Fall auch sehr extrem. Man muss aber sagen, in absolut gemessen seit beispielsweise 2019 ist eben Ladendiebstahl zum Beispiel mit 100.000, ist 30% gesamt auf Gesamtdeutschland extrem stark angestiegen. Das unabhängig davon jetzt, wie viel davon ausländische sind oder nicht ausländische sind, da macht die Erklärung vom BKA für mich schon Sinn. Dann hat man hier beispielsweise auch Straftaten gegen das Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz, also ausländerrechtliche Verstöße, die sind auch prozentual massiv angestiegen. Also sind viele Ausländer dazugekommen und haben mit 133.080% prozentualen Anstieg seit 2019 gemacht. Aber wenn man sich die Gesamtstatistik ohne ausländerrechtliche Verstöße anschaut, dann sieht man trotzdem, dass bei den Gesamttatverdächtigen, nicht deutsche Tatverdächtige, trotzdem 13,5% Veränderung seit dem Vorjahr, absolut 80.000 Menschen mehr, plus Anteil an der insgesamten Tatverdächtigen auch hier angestiegen ist, in einem zweistelligen prozentualen Bereich immer noch deutlich zu hoch ist.
Ja, schau mal, vielleicht mal von meiner Seite hier aus, ich bin der Bio-Deutsche und damit ja sowieso schon leichter Ziel für Angriffe. Mir persönlich ist es scheißegal, wer die Verbrechen begeht. Verbrechen sollen nicht begangen werden. Der Staat ist dafür zuständig, damit das unterbunden wird. Okay? Also, ob das jetzt der Mohammed oder der Kevin ist, nachher ist ein Diebstahl, eine Vergewaltigung, eine Vergewaltigung. Das Problem ist nicht, dass es jetzt mehr Ausländer sind. Das ist meiner Meinung nach eigentlich allen klar und dass es so kommen musste, ist auch klar und dass davor gewarnt wurde, tausende Male seit Jahren, ist auch klar und dass alle niedergeschrien worden sind, die davor gewarnt haben, ist auch klar. So, Problem ist doch jetzt, was macht man damit, mit diesem Problem? Wie geht man damit um, dass es möglicherweise von einem Riesenproblem, das es jetzt geworden ist, dass Gefahr läuft, noch größer zu werden, wieder vielleicht zu einem kleineren, eingedämmteren Problem wird? Und das wäre ein klares, hartes Durchgreifen gegen alle Straftäter, völlig egal welcher nationalen Angehörigkeit. Und da sehe ich eben ein großes Problem. Nehmen wir mal hier ganz kurz Nancy Faeser. Sie forderte hier auf ihre Rede konsequentes Durchgreifen der Polizei, schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen. Das wird doch seit Jahren gefordert, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Was passiert da aber? Ja, laut Nancy Faeser müssen wir gleichzeitig die Prävention stärken, also verhindern, dass es überhaupt erst so weit kommt. Zitat, wir müssen bei den sozialen Ursachen ansetzen, die sich hinter Kriminalität und Gewalt verbergen. Dazu gehören fehlende Schulabschlüsse, bin ich dabei, ja, fehlende Bildungsgrad und Perspektivlosigkeit, auch ja, das sehe ich genauso. Dazu gehört auch Kinderarmut, korrekt, die Armut in Deutschland, die immer weiter steigt. Das bedeutet auch, gute Sozial- und Bildungspolitik ist die wirkungsvollste Prävention. Korrekt soweit. Thorsten Jäger, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, das ist die GdP in Schleswig-Holstein, sagt, wir müssen die Entstehung einer Messerkultur verhindern. Waffenverbotszonen können wirksame Gegenmaßnahmen darstellen. Hier können Polizistinnen und Polizisten Personenkontrollen und Durchsuchungen durchführen. Also das ist der letzte Lacher. Das hat der Polizist gestern übrigens auch gesagt. Waffenverbotszonen. Welcher Verbrecher schert sich darum? Glaubst du, der legt sein Messer ab, wenn er gerade in so eine Zone reinläuft? Das sind wieder solche Sachen. Diese Messerkultur, die haben wir. Wir erinnern auch noch daran, als eine deutsche Politikerin von den Messermännern gesprochen hat im Deutschen Bundestag. Da haben sie alle genannt. Furchtbar, wie kann man so eine hetzerische Aussage machen? Jetzt sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft, Vorsicht vor der Entstehung der Messerkultur. Also laufen wir Gefahr, eine Messerkultur zu bekommen, sprich, dass die Konflikte in Deutschland mit dem Messer geklärt werden. Wir haben sie bereits, wie ich meine. Und hier ist doch das Problem. Problem ist, dass es nicht die Härte des Gesetzes ist, sondern die Milde des Gesetzes und dass das Gesetz oftmals nicht in vollem Ausmaß ausgeschöpft wird. Ich möchte hier mal ein Beispiel hier nennen, davon gibt es aber hunderte Beispiele. Betrunkener 30-jähriger Syrer vergewaltigt 15-Jährige in Osnabrück und kommt auf Bewährung frei. Und jetzt bitte mal ganz genau zuhören, was hier die Begründung ist, die genannt worden ist. Zitat, für den Angeklagten spreche, dass er alkoholbedingt enthemmt gewesen und nicht nennenswert vorbestraft sei. Das impliziert also, dass er vorbestraft war, aber eben nicht nennenswert. Er ist also wahrscheinlich nicht zweistellig vorbestraft. Die Intensität der Vergewaltigung sei zudem aus rein rechtlicher Sicht am unteren Rand gewesen. Konkret heißt das, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr kam. Zudem zeigte sich der Syrer reumütig und war vollumfänglich geständig. Hurra! Zudem hieß es, dass der Übergriff nicht zu nachdrücklich schweren psychischen Folgen bei dem Mädchen geführt habe. Der 2015 aus Syrien geflüchtete Mann könne eine Wohnung und demnächst auch einen Arbeitsplatz vorweisen. Sie sind ja auf einem guten Weg, das ist jetzt hier das, was vom Richter gesagt wurde, Zitat, Sie sind ja auf einem guten Weg, hier ein ganz normaler Mitbürger zu werden, so der Richter. Er ist 2 Jahre auf Bewährung, darf sich seinem Opfer nicht mehr als 50 Meter nähern und muss sich sofort entfernen, wenn er das Mädchen irgendwo sehen sollte. Das Mädchen, das er vergewaltigt hat. Zudem muss er 3.000 Euro Schmerzensgeld an die 15-Jährige zahlen. Auch das sei laut Richter positiv für das Opfer zu sehen. Damit habe die 15-Jährige von der Bewährungsstrafe schließlich auch mehr. Sie profitiert ja quasi davon. Als sie von einem Gefängnisaufenthalt hätte. So können sie nämlich wenigstens arbeiten und ihr das Schmerzensgeld zahlen, das sie sonst mit Sicherheit nicht bekäme. Also an den Syrer gerichtet, der vergewaltigt hat. Er kann so wenigstens arbeiten. Dass das überhaupt gesagt werden muss. Ich muss dieses Mädchen nicht kennen, um zu wissen, dass die froh wäre um jeden Tag, wo der Täter im Gefängnis sitzt, als sich auf irgendwelche 3.000 Euro Schmerzensgeld von ihrem Schänder zu freuen. Und hier ist das Problem. Wir könnten hunderte weitere Beispiele bringen, die Milde des deutschen Gesetzes bringen, dass nicht durchgegriffen wird, dass also der Gesetzesrahmen, der hier dafür angebracht wäre, überhaupt gar nicht ausgeschöpft wäre. Und das ist für mich, Kian, das große, große Problem, wo ich und Millionen andere in diesem Land erstens mal der Hemdkragen so anschwillt und ich nur mit dem Kopf schütteln kann, wie es immer wieder zu solchen Witzurteilen kommen kann.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, da liegt das Problem nicht nur bei der aktuellen Politik, sondern dieses Urteil hat ja einen Richter gefällt und dieser Richter hat das ja nach seinem Ermessen nach der Gesetzeslage gefällt. Und da liegt es auf jeden Fall auch in der Hand des Richters, härteres Strafmaß anzulegen, wogegen sich bewusst dagegen entschieden wurde, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem hier an dieser Stelle, wo die Politik natürlich Einfluss drauf nehmen muss, aber diese Zahlen, die muss dann jeder sehen, muss jeder erkennen, auch Richter, auch Menschen, die nicht direkt in der Politik sitzen und für sich verstehen, was sie dann verursachen mit solchen Urteilen.
Ich denke, die wissen ganz genau, was sie verursachen. Sowas so verblendet und empathielos einem anderen Menschen kannst du gar nicht gegenüber sein, um nicht zu verstehen, was du damit auslöst. Es gibt so viele weitere Beispiele. Afghane 23 gesteht Taten, doch wird freigelassen, nachdem er mehrere junge Frauen sexuell belästigt, zum Oralverkehr gezwungen und eine Minderjährige sogar vergewaltigt hat. Er muss lächerliche Auflagen erfüllen, ein Anti-Aggressionstraining, ganz wichtig, und jetzt kommt's, und darf nicht mehr als 0,5 Promille haben, da er bei all den Taten wohl alkoholisiert gewesen sein, und hat dann wahrscheinlich strafmildernd gewirkt, ja, hat er was getrunken, und dann ist der Mann nicht mehr einschätzbar gewesen, da wusste er halt nicht, was er tut. Zitat, der Richter sagte, dass er eigentlich ein Musterbeispiel dafür ist, wie man in Deutschland gut ankommen kann. Und hier siehst du das Problem. Wer sind diese Menschen in diesen Posten, die Urteile treffen über die Menschen, die hier schwerste traumatische Straftaten begehen, die nicht nur das Opfer treffen, sondern die ganze Familie des Opfers und die ein Leben lang nachhallen? Ja, die Schwere der Straftat, die kann gar nicht hart genug bemessen werden, weil dieses Mädchen oder Junge, egal wer, einer Vergewaltigung unterliegt, ist ein Leben lang dadurch, wird das eine weitere körperliche und geistige Folter sein, mit dem dieser Mensch umgehen lernen muss. Und es ist, was da einfach passiert, schult die Täter nur, keine Angst vor dem Gesetz zu haben. Und das ist eine ganz toxische Mischung, die wir hier haben. Wir haben viele Straftäter, die auf ein extrem schwaches und lasches Gesetz treffen.
Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Das Strafmaß und die Härte des Gesetzes, die von vielen auch neu migrierenden Menschen dann einfach als minimal angesehen wird, was dann eher im Gegenteil statt eine positive Entwicklung eine negative Entwicklung incentiviert. Ich meine, man sieht's bei anderen Ländern, wenn du das Gefühl hast, das Strafmaß ist übermäßig stark, dann vermeidest du es eher einfach, weil du Angst davor hast, dass dir etwas passiert. Umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, dir kann gar nichts passieren oder es passiert etwas sehr, sehr Minimales oder vielleicht sogar für viele dieser Menschen, nicht deutsche Tatverdächtige, spielt es dann sogar keine Rolle. Die sagen, hey, egal was mir hier passiert, das wird nicht so schlimm sein, wie was mir in meinem eigenen Land passieren würde, wenn ich dasselbe machen würde. Dann hast du natürlich ein Problem.
So sieht's aus, ja. Und da sieht man mal wieder, hier geht es von Kians und meiner Seite nicht darum, oh, hier die Ausländer, ja. Das große Problem sind wir selbst, die Apologeten einmal, die all das gutheißen, davon gibt es genügend in diesem Land, die, die all die niederschreien, die was sagen, außer jetzt, wo sie es selbst sagen, jetzt müssten sie sich selber eigentlich niederschreien, die ganzen Journalisten, die vorher alles totgeschwiegen haben und jeden denunziert haben und jeden niedergemacht haben, als Rechtspopulisten, als Rechtsradikal niedergeschrieben, der einfach nur die Realität angesprochen hat. Und jetzt kommen sie alle plötzlich hervor und sagen, oh, guckt euch das an, jetzt harte Kritik am Staat. Ja, also Lieblingsartikel ist hier immer noch die Bild-Zeitung, die absurdesten Ausreden für die hohe Ausländerkriminalität. Die Bild-Zeitung ist jetzt plötzlich ganz vorne mit dabei, ja, auf der Seite der entzürnten Bürger, ja, und kritisiert hier Nancy Faeser, Zahlen lügen nicht, mehr Ausländer bedeuten automatisch mehr Ausländerkriminalität, den Vogel schoss WDR-Moderator Georg Restle von Monitor in seiner Tagesschau-Kommentar Mittwochabend ab. Restle verharmloste die erhobenen Daten des BKA, des Bundesinnenministeriums, als billige Wahlkampfmunition gegen Migranten. Ja, das sind sie, die Apologeten. Aber interessant, jetzt schießt die Bild-Zeitung gegen diese Leute. Das ist doch so, was ist hier plötzlich los? Ja. All das wäre vorher rechtspopulistische Hetze, wenn es auch nur die Realität anspricht. Jetzt ist es plötzlich sagbar. Jetzt sind wir da, die Medien. Ihr dürft jetzt darüber reden. Ja. Interessant, wie sich hier der Meinungskorridor für diesen Moment jetzt mal gerade frei öffnet. Und ich habe absolut keine abschließende Meinung darüber, warum das aktuell so der Fall ist.
Ich glaube, Philipp, ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast oder zwischendurch gesagt hast, ist hier am wichtigsten zu erkennen, ob das ein Ausländer ist oder nicht. Die Polizei muss durchgreifen. Die Gesamtstatistik darf nicht so stark prozentuell ansteigen. Wichtig zu erwähnen ist aber, und da muss man sich dann die Frage stellen in Sachen Migrationspolitik, denn das BKA hat Migration auch als dritten Grund genannt. Wenn du mehr Migranten hast, hast du mehr Strafdelikte bei Migranten, klar. Aber dann ist die Frage, wenn du bei deinen eigenen Bürgern, bei deutschen Tatverdächtigen so ein hohes Ausmaß hast, ob du dann, wenn du das scheinbar nicht in den Griff bekommst, dann vielleicht noch zusätzlich Migranten dazu holen solltest, bei denen du das dann auch zusätzlich nicht in den Griff bekommst. Das heißt, man sollte es erstmal im eigenen Land in den Griff bekommen, ehe man ja die Migration dann so offen hält, dass dann dadurch auch noch mehr Strafdelikte passieren und dieser prozentuale Anteil dann steigt.
Ja, so ist es. Und deswegen, ich bin da, ich schüttel, man kann hier nur noch den Kopf schütteln. Kann nur noch den Kopf schütteln, wie sie sich dann alle immer am Kopf kratzen. Die AfD hat schon wieder Stimmen zugewonnen. Wir müssen uns denen stellen. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ihr seid die Verursacher des Problems. Und jetzt wundert ihr euch, dass dieses Problem wie ein Krebsgeschwür immer weiter wächst. Was gibt's da zu wundern? Hier ist nichts Verwunderliches. Nichts. Das ist simple, dieses Problem ist selbst hier verursacht worden, indem man grenzenlose Migration hier reingeholt hat. Und hier ist kein Problem mit Migration. Wir haben es im letzten Podcast gesprochen, wie es klug gemacht werden kann. Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador, übrigens der Präsident mit den höchsten Zustimmungsraten weltweit aller demokratisch gewählten Präsidenten, weil er die richtigen Entscheidungen für seine Bevölkerung, nicht gegen seine Bevölkerung trifft. Und der hat gesagt, hier, wir verteilen 5000 Visas an hochqualifizierte Leute, Ingenieure, Musiker, Philosophen. Das sind Leute, die wir wollen. Echte Fachkräfte. Hat sich denn noch keiner die Frage gestellt, warum wir Millionen an sogenannten Fachkräften, wie uns gesagt wurde, ins Land geholt haben? Und trotzdem haben wir einen massiven Fachkräftemangel? Wie geht denn das? Wie kann man gleichzeitig Millionen Fachkräfte holen und hat immer noch Fachkräftemangel? Außer es sind gar keine Fachkräfte. Ja, Kian, zu was kommen wir hier abschließend? Wie siehst du das hier in Zukunft laufen?
Ich meine, du hast es gerade selber gesagt, wenn man solche Dinge nicht anspricht und dann nur von einer Seite oder einer Partei hat, die dann angesprochen wird, aber es trotzdem passiert, dann stärkt man diese Partei. Und genau das sollte im Gegenteil passieren. Es sollte angesprochen werden von der jetzigen Politik, von allen Parteien. Und das wird es jetzt auch durch solche dann extremen Statistiken. Das heißt, ich hoffe, dass die bestehenden Parteien und alle anderen Parteien dieses Problem als ein Problem wahrnehmen. Und dass vor allem eine Sache, die ich persönlich empfinde und wahrnehme, klar, der Ausländeranteil ist angestiegen. Aber wie gesagt, Straftäter ist Straftäter. Egal von wo, egal mit welchem Hintergrund, der sollte so ein starkes Strafmaß erleben, sodass so etwas nicht mehr incentiviert, sondern im Gegenteil eingedämmt wird.
Gern, da sind wir uns absolut einig, das sehe ich genauso. Und ich bin hier ganz, also erstens mal, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Das ist nicht mehr wegzuleugnen, schon lange nicht mehr wegzuleugnen. Jetzt gibt es nur immer weniger Leute, die leugnen. Es gibt es ja immer noch, das sieht man nach wie vor, ja. Die Polizei, die sind alles Rassisten und es werden nur die Ausländer festgenommen und. Ja, das ist eben eine spezifisch deutsche Sache, sich immer selbst als Schuldigen darzustellen. Grundsätzlich müssten diese Strafen so gestaltet werden, dass jemand, der einem anderen Menschen die Ehre nimmt, der ihn schändet, vergewaltigt, egal ob Kind oder Erwachsener, schwere Vergewaltigung, die 100%ig festgestellt werden, weil beispielsweise Spermaspuren und Gewalteinflüsse merkbar sind oder das vielleicht von Zeugen gesehen wurde oder von der Kamera aufgenommen wurde, die würde ich nicht das Strafmaß von, keine Ahnung, 8 auf 10 Jahre heben, sondern eine 0 mindestens dran machen. Und ich meine an die 10 Jahre, nicht an die 8. Man könnte es ja auch an die 8 machen. Ich will damit sagen, das müssen Urteile sein, damit diese Menschen nie wieder irgendwie rauskommen und eine Tat begehen können. Denn wer so etwas macht, der hat sich in einer Art und Weise gegen die Gesellschaft gestellt, der hat jegliche Form der Zusammenarbeit hat er gekündigt. Das ist ein Gesellschaftsvertrag, den wir eingehen, dass wir respektvoll und in Achtung miteinander umgehen. Wer das in dieser Art und Weise bricht, der darf nie wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden, weil er eine dauerhafte Gefahr darstellt. Das ist mir völlig egal, ob irgendein Gutachter, genauso wie diese Richter, die dann plötzlich sagen, ja, das ist völlig ungefährlich, der Mann zeigt Reue, das ist ein Paradebeispiel für unsere Gesellschaft, die dann wieder rausgelassen werden und 3 Tage später sich irgendein Kind vom Spielplatz wegschnappen und im Zweifelsfall dann töten. Auch all das haben wir schon öfters gehabt. Das ist einfach, das ist so viel Tragik, die passiert und da muss entschieden von der Politik dagegen vorgegangen werden. Und da reicht es nicht nur, das Problem zu benennen, ohne was zu tun, sondern lieber benennt es auch gar nicht, sondern tut einfach. Tretet in Aktion und macht etwas.
Ja, ich denke, es ist alles gesagt in der Podcast-Folge. Lasst uns gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren bei YouTube wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Bis dahin.
Sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao.